Check 4, da habe ich Ihnen die Additions und die, also die Operationsdaten der Addition und der Multiplikation aufgeschrieben und wir haben schon gesehen, rechnen in Restklasse, das heißt, Sie nehmen einen Repräsentanten der Restklasse her, rechnen mit den Repräsentanten und bilden nachher die Restklasse des Ergebnisses. Ja, das Ergebnis also als Repräsentant einer Restklasse und diese Rechnung auf die Art und Weise ist wohl definiert, weil es eben wirklich unabhängig von der Wahl des Repräsentanten ist, in welcher Restklasse Sie mit Ihrem Ergebnis landen. Wir können also, ja bitte. Ja. 2 Quer mal 2 Quer, Modulo 4. Warum ist das 0? 2 Quer, das ist die Restklasse 2 Modulo 4, das heißt, das sind alle Zahlen, die bei der Division durch 4 2 Rest ergeben. Ja, das heißt, das ist jede Zahl, die da drinnen liegt, hat die Bauart 4k plus 2. Ja, Vielfaches von 4 plus der Rest. Und der Rest ist 2. So, jetzt nehmen Sie 2 solche Zahlen her und multiplizieren diese beiden Zahlen miteinander. Was behalten wir? Wir erhalten 16kl plus 8k plus 8l plus 4. Das ist offensichtlich durch 4 teilbar. Also liegt es in der Restklasse 0 quer. Das heißt, wenn Sie 2 Zahlen nehmen, die in der Restklasse 2 quer liegen, miteinander multiplizieren, kommt immer eine durch 4 teilbare Zahl heraus, also eine Zahl, die in der Restklasse 0 quer liegt, unabhängig von den Repräsentanten. Ja, K und L sind beliebige ganze Zahlen. Egal wie Sie das wählen, das Ergebnis liegt immer in ein und derselben Restklasse, nämlich in 0 quer. Und deswegen können wir eben schreiben, 2 quer mal 2 quer ist nichts anderes als 2 mal 2 quer und 2 mal 2, das ist 4 quer, also die Restklasse, in der 4 liegt. Und das ist natürlich das gleiche wie die Restklasse 0 quer. Wir sehen also, das ist unabhängig vom Repräsentanten. Das Rechnen, wir können also sozusagen, wenn wir rein formal denken, wollen mal die Querstriche weglassen, dann ganz normal rechnen und nachher den Querstrich wieder draufsetzen. Also das heißt, wir rechnen mit Repräsentanten und das Ergebnis ist dann ohnehin immer in der gleichen Restklasse, egal welche Repräsentanten wir genommen haben. Ja? Ja? 4 liegt in der Restklasse 0 Modulo 4. Und wenn Sie durch 4 dividieren, kommt 0 Rest raus. Und 4 dividiert durch 4 ist einmal und 0 Rest. Ja, und wir haben jetzt bereits gesehen, diese Rechenregeln garantieren, dass gewisse bekannte Phänomene aus dem Rechnen mit reellen Zahlen oder mit natürlichen Zahlen sich hier übertragen. Nämlich, ich habe ein neutrales Element bezüglich der Addition. 0 quer plus a quer ist a quer. Also wenn Sie die Restklasse 0 quer zu irgendwas addieren, dann verändern Sie die Restklasse, zu der Sie das addieren, damit nicht. Das ist also neutral bezüglich der Addition. Es übertragen sich auf Rechengesetze wie das Kommutativgesetz, also auf die Reihenfolge der Summanden kommt es nicht an. Das Assoziativgesetz, Klammern setzen ist egal. Wenn Sie addieren, können Sie die Klammern setzen, wie Sie wollen. Es ändert am Ergebnis nichts. Die Multiplikation hat auch ein neutrales Element, den 1 quer mal a quer ist dann natürlich auch immer a quer, weil Sie ja unter dem Querstrich rechnen können, ja, mit dem Repräsentanten mit 1 und a, einmal a als a, und daher sind wir in der Restklasse a quer. Weiters können wir neutrale inverse Elemente finden, wenn Sie eine Restklasse A quer haben. Und ich möchte mit Hilfe der Addition das neutrale Element, das 0 quer der Addition, erreichen. Dann nehmen Sie A quer plus die Restklasse, in der minus A liegt, also minus A quer. Sie können mit den Repräsentanten einfach rechnen, also A plus minus A. Das ist dann natürlich 0 und damit landen Sie in der Restklasse 0 quer. Es gibt also zu jeder A, zu jeder Restklasse A quer, eine additive inverse Restklasse minus A quer. Modulo 4 waren es also die Restklassen 1 und 3 bzw. 2. Ja, wenn Sie also haben minus 1 quer, das ist die gleiche Restklasse wie 3 quer. Minus 2 quer ist die gleiche Restklasse wie 2 quer. Und minus 3 quer ist die gleiche Restklasse wie 1 quer. Und natürlich auch minus 0, wenn Sie so wollen, ja, ist natürlich wieder 0 quer. Also jedes Element in der Restklassenstruktur Z4 besitzt ein additives Inverses. Wir können jetzt auch nach multiplikativen Inversen suchen. Wir sehen, das geht, also wenn A ungleich 0 ist, geht es zumindest in den rationalen Zahlen. Auch in den reellen Zahlen geht es immer für A ungleich 0, dass hier ein A hoch minus 1, ein 1 durch A, also eine Division durch A möglich ist. Ja, da kann man sagen, 1 quer hoch minus 1. Ja, das ist das neutrale Element, also das ist wieder 1 quer. Dann haben wir gesehen gestern, dass 3 quer hoch minus 1 gleich 3 quer ist, weil 3 quer mal 3 quer ist 1 quer, das neutrale Element der Multiplikation. Und dann haben wir noch gesehen, dass ein Inverses von 2 quer nicht existiert. Denn wenn Sie 2 quer mit irgendwas multiplizieren, kommt niemals 1 quer heraus. 1 quer in der Klasse 1 modulo 4, das sind Zahlen, die bei der Division durch 4 1 Rest ergeben. Das sind also lauter ungerade Zahlen. 2 quer sind Zahlen, die bei der Division durch 4 2 Rest ergeben. Also alle Zahlen, die sich in 2 quer befinden, sind gerade Zahlen. Und wenn Sie eine gerade Zahl mit irgendwas multiplizieren, kommt immer eine gerade Zahl heraus. Also Sie werden niemals eine ungerade Zahl, also 1 quer, auf die Art und Weise erreichen können. Also das heißt, Inversion ist hier nicht immer möglich. Ja, Inversion, multiplikative Inversion oder auch Division. Ne? Wir haben ja Kommutativität, das heißt, wir können hier wirklich von Division sprechen. Ja, das ist also sozusagen 1 dividiert durch 1 quer, das ist 1 dividiert durch 3 quer. Die Division durch 2 ist modulo 4 nicht möglich. Denn es gibt kein, weil dividieren durch 2 heißt nichts anderes als multiplizieren mit den multiplikativen Inversen von 2. Und das gibt es nicht. Also wir können nicht dividieren durch 2. So, Frage, die sich jetzt aufdrängt, wie ist es, wenn wir eine Restklassenstruktur haben, also Zn, ein A auf Zn, können wir ganz leicht charakterisieren, welche Restklassen A quer ein multiplikatives Inverses besitzen. Ja, charakterisieren heißt angeben einer genau dann Wellenbedingungen. Das ist auch so ein Wort, das man in der Mathematik gern verwendet. Also das heißt, wenn ich sage, ich charakterisiere alle A mit einem multiplikativen Inversen, heißt es, ich gebe eine einfache Bedingung an. Wenn die erfüllt ist, dann gibt es ein multiplikatives Inverses. Wenn die nicht erfüllt ist, dann gibt es kein multiplikatives Inverses. Und so eine Bedingung kann man hier ganz leicht angeben, nämlich wir können sagen, es existiert das multiplikative Inverse von A, also es existiert das A quer hoch minus 1 in Zm, also Modulo M, genau dann, wenn der größte gemeinsame Teiler von A und M gleich 1 ist. Ja, also wenn man sich das anschaut, Modulo 4, wieder unabhängig vom Repräsentanten ist das Ganze. Also 1 und 4, der größte gemeinsame Teiler von 1 und 4 ist 1. Also existiert das multiplikative Inverse von 1 quer. Der größte gemeinsame Teiler von 3 und 4 ist auch 1. Also existiert auch das multiplikative Inverse von 3 quer, Modulo 4. Der größte gemeinsame Teiler von 2 und 4, der ist 2, also der ist nicht 1. Folglich, nach diesem Satz existiert das Inverse von 2 quer nicht. Also das heißt, das stimmt einmal mit der Beobachtung überein. Und das ist ja ein einfaches Kriterium. Also wie gesagt, eine genau Anwendbedingung. Das heißt, wenn die linke Aussage wahr ist, dann muss auch die rechte Aussage wahr sein. Wenn die rechte Aussage wahr ist, dann muss daraus die linke Aussage folgen. Oder anders gesagt, aus der linken Aussage folgt die rechte, aus der Falschheit der linken Aussage folgt, dass die rechte Aussage auch falsch sein muss. So kann man es auch sehen. Das heißt, wir haben zwei Richtungen zu beweisen. Wir haben zu beweisen, dass aus der Existenz eines multiplikativen Inversen folgt, dass der größte gemeinsame Teiler von A und M gleich 1 ist. Und danach haben wir zu beweisen, dass unter der Annahme, dass der größte gemeinsame Teiler 1 ist, folgt, dass es ein multiplikatives Inverses gibt. Also zwei Richtungen müssen wir da beweisen. Na gut, das heißt die Richtung von links nach rechts. Wir nehmen uns eine Restklasse A quer her, die ein multiplikatives Inverses besitzt. Das heißt, es existiert eine Restklasse B quer, sodass A quer mal B quer gleich 1 quer ist. B quer ist also dann nichts anderes als das A quer hoch minus 1. Natürlich auch in umgekehrter Reihenfolge, weil das Ganze kommutativ ist, also auch B quer mal A quer ist 1 quer. Das heißt aber, dass A mal B kongruent 1 modulo n ist. Denn das, die Schreibweise mit den Restklassen kann ich also als Kongruenz schreiben. Das heißt, dass A mal B gleich 1 plus ein Vielfaches von n ist. Ja? Plus k mal n irgendeiner passend gewählten ganzen Zahl k. Das bedeutet genau diese Kongruenz. Also die Differenz von A, B und 1, die ist durch M teilbar. Na gut, das bedeutet weiters, dass 1 gleich A mal B minus K mal N ist. Das ist ja eine leichte Umformung, da haben wir noch nichts gemacht. So, und jetzt nehmen Sie einen Teiler, T, ein Teiler von A und T ein Teiler von M. Also beides soll gelten. Ein gemeinsamer Teiler von A und M. Ein gemeinsamer Teiler von A und M, der teilt sich ja das Produkt A mal B, weil er teilt ja schon den ersten Faktor. Er teilt sich auch das Produkt K mal M, weil er teilt den zweiten Faktor. Das heißt, ein gemeinsamer Teiler von A und M ist auch ein Teiler dieser beiden Produkte und damit auch der Differenz dieser beiden Produkte. Daraus folgt also, T ist ein Teiler dieser Differenz und ist aber gleich 1. Also T ist ein Teiler von 1. Ja, wenn T ein Teiler von 1 ist, dann heißt das aber nichts anderes. Jeder gemeinsame Teiler, also auch der größte gemeinsame Teiler, teilt 1. Da gibt es eine 2, also plus oder minus 1. Das heißt also, der größte gemeinsame Teiler, wenn wir uns auf positive Teiler beschränken, von A und M, ist also 1. Na, damit hätten wir diese Richtung gezeigt. Wenn es ein multiplikatives Invers gibt, dann sind A und M keilerfeind. Der Satz ist damit natürlich noch nicht bewiesen, denn wir haben ja hier wirklich eine Charakterisierung der Zahlen in multiplikativen Inversen. Auch die Umkehrung müssen wir noch beweisen. Wir müssen also beweisen, wenn A und M teilerfremd sind, dann können wir die Restklasse A-Quer invertieren bezüglich der Multiplikation. Na gut, das ist auch leicht. Denn wenn der größte gemeinsame Teiler von A und M gleich 1 ist, dann können wir diese 1 mit Hilfe des euklidischen Algorithmus erzeugen. Dann können wir den umgekehrten euklidischen Algorithmus nehmen und diese 1 darstellen in der folgenden Form. Also es gibt zwei Zahlen, nenne ich sie B und C, ganze Zahlen, sodass A mal B plus C mal M gleich 1 ist. Ja, mit dem umgekehrten euklidischen Algorithmus kann ich den größten gemeinsamen Teiler ja immer darstellen als Kombination der beiden Zahlen, deren größter gemeinsamer Teiler ist, also von A und M. Ja, und was steht jetzt da? Jetzt steht da A mal B ist gleich 1 plus minus C mal M. Ja? Also 1 plus ein Vielfaches von M. Oder anders gesagt, die Differenz von A, B und 1 ist ein Vielfaches von M. Das heißt, dass A, B kongruent 1 modulo M ist. Oder dass A quer mal B quer gleich 1 quer ist. Das heißt, ja. Kongruenz einer Konstanten heißt 1 plus Vielfaches von M.
Ja, aber wenn ich sage,
1
ist
noch 1, oder? Nein, das muss nicht gleich 1 sein, weil 5 ist Kongruenz 1 modulo 4. Ja, 5 und 1 liegen in derselben Restklasse, die sind also Kongruenz modulo 4. Aber 5 ist nicht gleich 1.
Ja, aber wenn ich
5
modulo 4
rechne, hat 1. Ja, 5 ist Kongruenz modulo 4. Ja. Aber 5 ist nicht 1. Aber 5 quer ist 1 quer. Also wenn Sie die Restklassen betrachten, haben Sie gleich recht. Also AB quer ist gleich 1 quer. Aber AB quer kann ich aufspalten in das Produkt von A quer und B quer. So, das heißt, wir haben ein B gefunden. Wir haben es noch nicht konkret gefunden, aber wir wissen, es existiert, sodass das rauskommt. Und wenn das rauskommt, dann ist B einfach A hoch minus 1. Das ist also das Inverse von A. Und damit haben wir gezeigt, dass A quer bezüglich der Multiplikation invertierbar ist. Diese Restklasse B quer können Sie aber auch konkret ausrechnen. Ja, wenn Sie jetzt irgendeine Zahl haben, A quer modulo m und Sie suchen das Inverse, Sie wissen, A und m ist teilerfremd, dann wenden Sie den euklidischen Algorithmus an, gehen Sie nachher in umgekehrte Richtung und stellen Sie sich 1 als diese Kombination hier vor, ja, oder stellen Sie das so dar, dann haben Sie Ihr B. Also das B kann man mit Hilfe des euklidischen Algorithmus und seiner Umkehr auch leicht berechnen. Ja, schauen wir uns vielleicht ein kleines Beispiel an, damit Sie sehen, wie das funktioniert. möchte 15 hoch minus 1 modulo in Z17. Ja. Also 15 modulo 17 möchte ich invertieren. Wenn man vor diese Aufgabe gestellt wird, ist die erste Frage, geht das überhaupt? Gibt es ein multiplikatives Inverses? Na, hier sehen Sie, der größte gemeinsame Teiler von 15 und 17 ist 1. Das geht also. Es gibt diese Inverse, die wir suchen. Ja, und jetzt muss man den euklidischen Algorithmus anwenden. 17 ist 15 mal 1 plus 2. Wir schmeißen 17 raus, 15 nimmt seinen Platz ein, der Rest nimmt den Platz von 15 ein, also 15 ist 2 mal 7 plus 1 und da haben wir schon den größten gemeinsamen Teiler, der nächste Rest muss 0 sein. Ich brauche also gar nicht weitermachen. Ja. Und natürlich gibt es jetzt noch eine Zeile im euklidischen Algorithmus, aber wenn ich 1 erreiche, dann muss das sowieso im nächsten Schritt abbrechen, also dann muss hier schon der größte gemeinsame Teiler sein. Na gut, und jetzt können Sie darstellen, 1 ist gleich 15 minus 2 mal 7. Und diesen Zweier, den wir hier verwendet haben, den kann ich aus der Gleichung darstellen. Das ist also 15 minus, der Zweier ist 17 minus 15 mal 7. Das heißt, Sie bekommen, das Ganze ist 1 mal 15 plus 7 mal 15 ist 8 mal 15 und dann haben wir noch minus 7 mal 17 also wir wissen 1 ist 8 mal 15 plus ein Vielfaches von 17 das heißt 1 ist kongruent 8 mal 15 modulo 17 und damit ist also die gewünschte Restklasse, die wir suchen 15 quer hoch minus 1 ist also nichts anderes als die Restklasse 8 quer weil 8 mal 15 ist kongruent 1 modulo 17 Das heißt also, man kann das auch effektiv bestimmen mit Hilfe des euklidischen Algorithmus. Der Satz, so wie er formuliert ist, sagt Ihnen ja nur die Existenz, aber man kann also das auch effektiv bestimmen. So, zum Abschluss dieser Betrachtungen von Kongruenzen möchte ich noch auf einige Rechenregeln eingehen, die Kongruenz betreffen und die aus dieser Sache jetzt folgt. Wenn Sie zum Beispiel folgende Kongruenz haben: A mal C ist kongruent B mal C modulo M. Dann stellt sich die Frage: Kann ich dieses C herausdividieren? Das habe ich auf der linken und auf der rechten Seite der Kongruenz steht ein Faktor C, den würde ich gerne loswerden. Ja, normalerweise kann man kürzen, wenn es so steht. Naja, nehmen wir mal an, der größte gemeinsame Teiler von C und M ist 1. Naja, dann wissen wir, diese Kongruenz, die kann man ja auch umschreiben in der Form A quer mal C quer. Ist gleich b quer mal c quer. In Zm ja, spielt sich das Ganze ab. Also in der Restklassenstruktur modulo m. Jetzt wissen wir, der größte gemeinsame Teiler von c und m ist 1. Nach dem Satz, den wir gerade bewiesen haben, heißt es gibt eine multiplikative Inverse von c quer. Ja, dann können Sie diese Gleichung hier mit dieser multiplikativen Inversen multiplizieren. Ja, machen Sie das von rechts, dann hebt sich das gleich auf ne? Und es steht da, a quer ist gleich b quer oder äquivalent A ist kongruent B modulo M. Das heißt also, in diesem Fall darf ich kürzen. Wenn der größte gemeinsame Teiler der zu kürzenden Zahl, herauszukürzenden Faktor und dem Modul gleich 1 ist, dann können Sie einfach kürzen. Im Allgemeinen wird es nicht gehen. Wenn der größte gemeinsame Teiler nicht 1 ist, dann haben wir ein Problem. Weil dann kann ich dieses Argument, was ich da vorgeführt habe, nicht machen. Es gibt dieser Faktor, mit dem ich hier multipliziere, der existiert gar nicht. Den gibt es nicht. Aber nichtsdestotrotz kann man sich ein bisschen helfen, wenn Sie Folgendes haben. Also nehmen wir an, der GGT, größte gemeinsame Teiler von C und M, sei verschieden von 1. Dann existiert also das C quer hoch minus 1 sicher nicht. Und nehmen wir an, wir haben also wieder die Kongruenz AC kongruent BC modulo M. Und nehmen wir darüber hinaus an, dass C ein Teil davon ist. Also sagen wir, das ist C. Der größte gemeinsame Teiler von C und M ist C. Das bedeutet also, M ist ein Vielfaches, sagen wir N Schlange, mal C. So, jetzt schreiben wir diese Kongruenz um. Was heißt das? Was heißt das A kongruent C, C modulo M? Das heißt nichts anderes als AC ist gleich BC plus ein Vielfaches von M. Also plus K mal M und M ist eine Schlange mal C für irgendein K aus Z. Ein passend gewähltes K aus Z. Das es sicher gibt. Na, jetzt steht da aber eine Gleichung. Also da steht in der Gleichung die Zahlen, das ist keine Kongruenz mehr. Das heißt, hier können wir ganz normal rechnen, wie wir das gewohnt sind. Und wenn hier ein gemeinsamer Faktor steht, dann darf ich den herausdividieren. Außer der Faktor ist 0, aber das wäre dann sicher fast in dem Zusammenhang. Nicht? Aber da steht nichts Interessantes mehr da, außer 0, Kongruenz 0, modulo n. Also wenn c unter 0 ist, das setzen wir hier stichweise voraus, dann können wir diesen Faktor hier herauskürzen. Und wir erhalten als Änderung A kongruent B modulo, und jetzt steht hier nicht mehr ein Vielfaches von M, sondern ein Vielfaches von N Schlange, modulo N Schlange. Also das heißt, wenn Sie eine Kongruenz haben und Sie haben einen gemeinsamen Faktor der linken Seite, der rechten Seite und des Moduls, dann ist einmal sicher der größte gemeinsame Teiler nicht 1, sondern eben dieser gemeinsame Faktor. Und dann können Sie hier herauskürzen, aber Sie müssen auch beim Modul kürzen. Also nicht nur aus der Gleichung, sondern auch beim Modul muss gekürzt werden, wenn der größte gemeinsame Teiler ungleich 1 ist. Wenn er gleich 1 ist, dann kann nichts passieren, dann können Sie wirklich ganz normal kürzen, so wie man das beim Rechnen mit Zahlen gewohnt ist. Ja, also wenn Sie eine Gleichung haben, der Form 3x ist kongruent 6 modulo 9, dann kann ich diese Gleichung durch 3 dividieren, aber ich muss auch den Modul mitdividieren. Ja, das heißt x ist kongruent 2 modulo 3. Und nicht einfach nur linke und rechte Seite. So. Damit sind wir jetzt am Ende unserer Betrachtungen zum Thema Kongruenzen angelangt. Ein bisschen Zeit bleibt uns noch. So, die nächsten Themen, die wir uns anschauen wollen, sind Aussagenlogik und Mengenlehre. Diese beiden Themen, ich habe ganz am Anfang gesagt, das sind die Grundsäulen der Mathematik. Sie haben das bereits im Grundkurs ein bisschen kennengelernt. Also vieles von diesen Sachen ist mehr oder weniger ein Prolog von dem, was Sie schon kennen. Vieles, ja. Bitte? Die sind mehr oder weniger direkt aus dem Buch. Ja, also dann brauchen Sie. Diese Folien brauchen Sie nicht, es wird noch mehr Folien geben, die kommen dann online. Aber diese sind direkt aus dem Buch. Also ich mache das jetzt nur in aller Kürze, weil Ihnen das aus dem Grundkurs ja schon bestens vertraut ist. Und ich habe das ja auch schon verwendet. Ja, ich habe ja schon die natürlichen Zahlen als Menge bezeichnet. Als Menge zu sagen, wir haben schon von Teilmengen gesprochen. Wir haben logische Äquivalenzen hier bei diesem Satz. Dann haben wir eine Zahl. Hatten wir schon eine logische Äquivalenz. Wir haben immer wieder die Piano-Axiome, habe ich Ihnen schon ein bisschen aussagenlogisch formuliert. Also Sie sind schon mit all diesen Dingen ein bisschen konfrontiert worden im Laufe der Vorlesung und insbesondere auch im Grundkurs. Das heißt, wir wollen also jetzt hier das Ganze nicht allzu detailliert und nicht allzu breit getreten machen, sondern kurz einmal zusammenfassen, was wichtig ist. Im Hinblick auf Aussagen und Prädikatenlogik und Mengenlehre. Ja, und da wäre zunächst einmal zu sagen, Aussagenlogik beschäftigt sich mit mathematischen Aussagen. Mathematische Aussagen sind immer Aussagen, denen ein eindeutiger Wahrheitswert, entweder wahr oder falsch, zugewiesen werden kann. Sie sehen also hier ein paar Aussagen. P1 bis P6 sind sie bezeichnet, die Straße ist nass, es regnet, es ist Winter, es ist kalt, 4 ist eine gerade Zahl, 15 ist eine Brennzahl. Ja, bei manchen dieser Aussagen würde man meinen, wie zum Beispiel die Aussage, es ist kalt, na, das ist ja sehr subjektiv. Ne? Manche sagen, mir ist schon kalt, wenn es unter 25 Grad hat, andere sagen, na, solange es positive Temperaturen hat, ist man noch lange nicht kalt. Also, man muss also hier, um das zu einer mathematischen Aussage zu machen, einfach definieren, was heißt kalt. Das kann man also machen, man kann sagen, Definition, die Temperatur wird als kalt bezeichnet, wenn sie kleiner als 15 Grad ist. Gut, damit ist klar, die Aussage ist, es ist kalt, entweder wahr oder falsch, je nachdem. Dann kann man sich noch auf den Standort des Thermometers einigen, etc. etc. Also man kann diese Aussage durch voranstellen, passende Definitionen, kann man sicherstellen, dass diese Aussage einen eindeutig bestimmten Wahrheitswert hat. Gut, also nehmen wir an, diese Definitionen liegen alle vor. Dann haben wir also hier 6 Aussagen und diese Aussagen können also wahr oder falsch sein. Es gilt also das Prinzip vom ausgeschlossenen Dritten. Es kann also nur wahr oder falsch, eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Gut, Aussagen können verknüpft werden mit gewissen Wörtern. Ja, man spricht von einer Konjunktion. Wenn Sie zwei Aussagen mit dem Wort und verknüpfen, symbolisch schreibt man das dann mit so einem Dachern, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht in der Vorlesung. Das heißt also, die Aussage, es ist Winter und es ist kalt, kann ich genauso gut schreiben als P3, das Und-Symbol und P4. Und diese Konjunktion ist wieder eine neue Aussage, und in der Mathematik definiert man einfach, diese neue Aussage ist wahr, wenn beide Aussagen, wenn beide Teilaussagen, also sowohl die Aussage es ist Winter, als auch die Aussage es ist kalt, wahr sind. Ist mindestens eine der beiden Teilaussagen falsch, so ist die zusammengesetzte Aussage auch falsch. Das legt man einfach so fest, also so wird in der Mathematik gesprochen. Wenn Sie also eine Unverknüpfung haben irgendwo, dann ist damit gemeint, dass es genau dann wahr, wenn eben beide Aussagen wahr sind. Bei der Disjunktion verhält es sich ein bisschen anders. Sie verknüpfen also zwei Aussagen mit einem Oder und die neue Aussage hat einen Wahrheitswert wahr, wenn mindestens eine der beiden Teilaussagen, aber meinetwegen auch beide Teilaussagen wahr sind. Also das Oder ist in der Mathematik nicht ausschließend gemeint, im Sinne eines Entweder-Oder, sondern das heißt einfach, mindestens eine der beiden Aussagen ist wahr, der Wahrheitswert ist also falsch, nur dann, wenn beide Teilaussagen auch falsch sind. Dann gibt es die logische Implikation, auch die habe ich schon öfters verwendet, wenn dann, das ist also das Wortpaar, das hier eine logische Implikation andeutet, wenn dann heißt also, auch hier geschrieben, P1 impliziert P2, sagt man auch manchmal. Das ist also eine logische Implikation. Auch die hat einen vordefinierten Wahrheitswert. Sie ist wahr, wenn entweder beide Aussagen wahr sind oder wenn die erste Aussage falsch ist. Und das mag vielleicht ein bisschen sonderbar erscheinen, wenn die erste Aussage falsch ist, dass man dann sagt, das ist wahr. Aber das heißt eben, wenn die Voraussetzung nicht erfüllt ist, dann folgt quasi alles, die Implikation ist wahr, aber nicht zu verwechseln damit, dass dann die zweite Aussage wahr sein muss. Also die erste Aussage kann falsch sein, die zweite kann dann wahr oder falsch sein. Aber die Aussage als Ganzes, also die Aussage, wenn es regnet, dann ist die Straße nass, die gilt dann als wahr. Auch wenn es nicht regnet. Ja, der Wahrheitswert ist also nur dann falsch, wenn es regnet und die Straße trotzdem trocken ist. Und dann ist diese Aussage hier falsch. Ansonsten ist sie immer wahr. Wichtig, die logische Äquivalenz von Aussagen durch die Worte genau dann, wenn gekennzeichnet. Also wenn in dieser Vorlesung die Worte genau dann, wenn fallen, dann ist eine logische Äquivalenz gemeint, durch diesen Äquivalenzpfeil dargestellt. Also eine Restklasse hat genau dann ein inverses, wenn der größte gemeinsame Teiler von A und N gleich 1 ist. Genau dann, wenn. Gemeint ist damit, dass beide Teilaussagen denselben Wahrheitswert haben, dann ist diese zusammengesetzte Aussage wahr. Und wenn beide Teilaussagen verschiedene Wahrheitswerte haben, dann ist diese Äquivalenz falsch. Ja, das kann man auch schreiben als P1 folgt P2 und P2 folgt P1. Ja, das ist eine äquivalente Aussage dazu. Dann gibt es die Negation. Man kann Aussagen negieren, einfach durch Einfügung des Wortes nicht an der passenden Stelle. Geschrieben mit dem Nicht-Symbol, nicht P3 heißt also, ich meine die Negation von P3. Und die dreht einfach den Wahrheitswert um. Wenn P3 eine wahre Aussage ist, dann ist nicht P3 eine falsche Aussage. Wenn P3 eine falsche Aussage ist, dann ist nicht P3 eine wahre Aussage. Ja, dann können Sie kompliziertere Verknüpfungen generieren. Zum Beispiel nehmen wir noch eine zusätzliche Aussage Q, die Straße wird gereinigt. Und dann sage ich den Satz, wenn die Straße nass ist, dann regnet es oder die Straße wird gereinigt. Das können Sie dann symbolisch so schreiben. Die nächste der Straße, das war die Aussage P1. Das Regnen war die Aussage P2. Und die gereinigte Straße, das ist die Aussage Q. Das heißt, der Satz, der hier so umgangssprachlich dasteht, kann formalisiert werden in der Form aus P1 folgt die Aussage P2 oder Q. Also mindestens. Und diese Aussage hat natürlich auch keinen Wahrheitswert. Also wenn P1 falsch ist, dann ist diese zusammengesetzte Aussage wahr. Wenn P1 wahr ist und mindestens eine der beiden Teilaussagen P2 und Q auch wahr ist, dann ist das auch wahr. Und ansonsten falsch ist also der Wahrheitswert dieser zusammengesetzten Aussage. Dann, wenn P1 den Wahrheitswert wahr hat, aber P2 und Q beide den Wahrheitswert falsch haben. Gut. Was ich jetzt rein verbal gesagt habe, nochmals als Operationstafeln. Sie können also diese Operatoren und oder die Implikation, die Äquivalenz bzw. die Negation als Operationen auf den Wahrheitswerten betrachten. Dann ergeben sich folgende Operationstafeln und, wenn Sie zwei wahre Aussagen miteinander verknüpfen mit einer und-Operation, erhalten Sie eine wahre Aussage. Ansonsten ist es immer falsch. Also diese Operationstabellen sind so zu lesen, wie wir das auch bei den Multiplikations- und Additionstabellen gesehen haben. Also zuerst die Zeile, dann die Spalte. Und das ergibt also dann, in welcher Reihenfolge zu verknüpfen ist. Also hier zum Beispiel aus wahr folgt falsch. Das wäre also dieser Wahrheitswert falsch hier bei der Implikation. Also das, was links steht, wird zuerst genommen. Gut, damit bin ich am Ende der heutigen Stunde angelangt. Fortsetzung folgt morgen zur Aussage der Mengenlehre und dann im nächsten Wochenende.